Wir können nur Fußball, ein Wettbasis-Original. Viel Spaß mit unseren Hosts Dustin und Luis.
Moin, moin Dustin, lange nicht gesehen bzw. gehört. Wie geht's dir?
Moin Luis. Ja, heute keine Folge, die wir zusammen aufnehmen, da wir es nicht geschafft haben am Mittwoch, Dienstag oder Montag, wo wir uns gesehen haben. Aber aus dem vertrauten Studio dann online zugeschaltet.
Richtig, wir waren in Wien, hatten vor Ort ein Teammeeting, haben weitergetüftelt, haben an der Wettbasis Strategie gearbeitet, eine erfolgreiche Woche. Wir wären gerne noch einen Tag länger geblieben, das denn, ne? Dann hätten wir uns die österreichische Nationalmannschaft angeschaut.
Ja, den Bus haben wir abends, als wir mit dem Taxi nach Hause sind, noch gesehen. Leider keinen Spieler.
Aber
ganz interessant gewesen. Ich bin mal gespannt, was die Österreicher so veranstalten.
Da mit dem Tichy gegen Serbien, das wäre was gewesen, oder?
Ja, da wäre das ein oder andere Kaltgetränk wahrscheinlich auch geflossen. Und ich wäre auch davon ausgegangen, dass Arnautovic einen Treffer erzielt hätte.
Aha. Da kommen wir natürlich später zu den Torschützen-Tipps. Lass uns ganz, ganz kurz wirklich auf die letzte Woche schauen. Du tippst endlich 3 von 3 Torschützen-Tipps richtig und Mallorca international richtig, inklusive verschossenem Elfmeter von Mallorca in der Nachspielzeit, es stand 1-1, und inklusive eines verwandelten Elfmeters von Mallorca noch später in der Nachspielzeit, 90. plus 7 zum Siegtreffer, Dustin. Du bist wieder dabei. Sehr gut.
Sehr gut. Als hätte ich es gewusst. Aber man muss ja sagen, dieser Tipp, der kam ja von den Supertipps dann. Da habe ich natürlich auch jetzt direkt zum Start direkt wieder einen mitgebracht. Und da ich mich letztes Mal relativ...
Ja, aber lass doch ganz kurz auswerten.
Na, gut.
Komm, nimm mir, ich will dich ja nur weiter loben. Für das, was
dann
wir hier
mach weiter.
In der Bundesliga fabriziert haben, da haben wir natürlich gesagt, Magdeburg HSV über 1,5 Tore in Hälfte 1, Heidenheim trifft in Hälfte 1, Leipzig 1x, Gladbach gewinnt eine der beiden Spielhälften und du hast sogar gesagt, St. Pauli holt den Heimsieg.
Damit und Bremen-Gladbach fallen Tore, haben wir auch gesagt.
Haben wir auch gesagt, das heißt, du hast 5 von 6 richtig, ich 4 von 6, weil ich noch auf Hoffenheim gegangen bin, ansonsten hat der FC Bayern uns so ein bisschen den letzten Tipp versaut, aber in Summe ein erfolgreiches Tippwochenende, kann man schon so sagen.
Ja, dafür hat aber ja Leroy Sané dann das Tor für die Bayern gemacht und damit dann meine 3 von 3 vollendet, ne?
Genau. Und jetzt möchte ich dich nicht weiter bremsen. Hau uns den Supertipp raus.
Ja, also, wir gehen heute nach England. Ja, kein Länderspiel, keine Sorge, es ist ein Tipp. So, weil zu Länderspielen gibt es, glaube ich, genügend Tipps für diese Woche. Werden wir auch noch gleich ein bisschen intensiver drüber reden. Aber wir gehen nach England und zwar spielt da Barnsley gegen Cambridge. Jetzt denkt man erstmal, okay, wen interessiert das? Dich interessiert das jetzt, lieber Zuhörer oder liebe Zuhörerin. Barnsley hat auf einen Sieg eine 1,75er Quote. Es ist Platz 10 Barnsley gegen den Platz 23 Cambridge. Cambridge ist gleichzeitig auch noch die mit Abstand schlechteste Auswärtsmannschaft. Und Barnsley muss jetzt zu Hause liefern. Barnsley hat die letzten 3 Spiele verloren, davor aber 3 gewonnen. Und Barnsleys letztes Heimspiel ging mit 3-0 verloren. Da muss Wut im Kessel sein.
Mhm.
Und deshalb ist der ganz klare Tipp, der natürlich keine Garantie hat, Barnsley siegt zu einer 1,75 zu Hause gegen Cambridge. So. Kurz und knackig, und wenn er wieder kommt, behalten wir das so bei.
Sehr gut. Ja, gefällt mir. Machst du gut. Aber sag mal, was ist los bei deinen Bayern? Hast du Angst, dass Leverkusen nochmal ranrückt nach dem furiosen 4-3 in Stuttgart, während ich mir vorher so ein tristes 1-1 der Bayern, beziehungsweise am Tag vorher, bei Union Berlin angeschaut habe?
Ich mache mir eigentlich keine Sorgen. Ich würde mir nur Sorgen machen, wenn jetzt noch ein paar Verletzte dazukommen. Mit Kim fällt ja jetzt ein Stammspieler wieder aus.
Mhm.
Ja, und wenn dann jetzt, sagen wir mal, irgendwie ein Harry Kane noch mal 2-3 Wochen raus sein sollte, oder sich ein Eric Dier oder Upamecano dann jetzt auch noch verletzt, dann, ja, Pavlovic fällt ja auch lange aus mit seinem pfeifischen
Ist zurück im
Drüsenfieber.
Training, habe ich gelesen.
Ist zurück, okay, dann habe ich da nichts gesagt. Aber der wird auch noch nicht fit sein, sage
Nee, das
ich, weil
stimmt. Der wird noch Zeit
sowas haut dann,
brauchen.
glaube ich, gut um. Und ja, also ich sage, da darf halt jetzt auch nicht mehr so viel passieren, weil dann würde ich mir Sorgen machen, wenn es aber alles so bleibt und die Verletzten langsam zurückkommen, dann gehe ich eigentlich nicht davon aus, dass Bayern sich das nehmen lassen wird.
Aber das gefällt mir, muss ich sagen. Weil hätte ich dich das vor 3, 4 Jahren gefragt, da hättest du einfach gesagt, nein, mache mir keine Sorgen. Und jetzt ja, wenn und dann und noch ein Verletzter.
Weiß ich jetzt
Das
nicht.
gefällt mir.
Ja, gut, was dir alles so gefällt.
Ansonsten in der Bundesliga, ja, hast du Leverkusen gegen Stuttgart gesehen? Furios?
Habe ich gesehen. Ich habe auch gesehen, dass ein Nick Woltemade nochmal alles dafür getan hat, vielleicht doch noch für die Nationalmannschaft nominiert zu werden. Aber der muss, glaube ich, erstmal in der U21 liefern, jetzt ein paar Spiele und dann wird der 100% nominiert
Ja, der
werden.
soll, glaube ich, die U21 zum EM-Titel schießen im Sommer.
Ja, wäre, glaube ich, auch für ihn in Ordnung.
Und das haben ja die einige Weltmeister von 2014 vorgemacht, dass der Weg über die U21 wirklich kein schlechter ist. Finn Dahmen bleibt weiter ohne Gegentor, wird nicht für die Nationalmannschaft nominiert, steht allerdings auf Abruf bereit. Wir hatten es ja letzte Woche diskutiert, kurz. Schon von Julian Nagelsmann umgesetzt.
Wie
Fand
stehst du
ich.
so zur Torwart-Diskussion allgemein? Man vermutet, da Baumann die Nummer 1 bekommen hat, soll er wahrscheinlich auch die Nummer 1 werden.
Ja, soll spielen. Ich wäre mit Nübel gegangen, muss ich ehrlich sagen.
Echt?
Ja.
Ja, ich bin ganz ehrlich, ich glaube, ich wäre sogar wirklich mit Baumann auch gegangen.
Nee, ich mag Nübel, der hat natürlich auch eine riskante Spielweise, aber ich wäre mit dem gegangen. Aber ich bin ja noch kein Nationaltrainer, Dusty.
Ja, genau. Betonung da ganz stark auf noch.
Ja, beim BVB spitzt sich die Krise zu, auch wenn man ein richtig gutes Spiel gemacht hat, ne? In Leipzig.
Ja, die hatten Torschancen über Torschancen, wie sie gefühlt die ganze Saison nicht zusammen hatten. Aber der Ball wollte nicht rein.
Und ich finde, irgendwie in der Öffentlichkeit, auch bei den Medien, da heißt es oft, ja, die kriegen es eh noch hin, Dortmund, die spielen eh international, aber
Nie im Leben. Das sind 7 Punkte.
es sind, ja, auf die Champions League, ne?
Nee,
Oder
auf die Euroleague.
oh, auf die Euroleague. Ja, und
Auf
es
die
sind halt nicht mehr
Champions
so
League?
viele Spiele, ne?
Auf die Champions League sind es 10 Punkte. Das holst du nicht mehr auf.
Das holst du nicht mehr auf.
Nie
Weil es
im
kommen ja
Leben.
auch
Das
noch,
ist ja,
die
also
spielen ja
das
auch
ist
noch
ja
gegen die
nicht so, dass du
Bayern.
irgendwie da auf Mannschaften hoffen musst, die unten drin stehen, sondern du musst ja 10 Punkte auf Mannschaften hoffen. Aufholen, die auch wirklich liefern, teilweise.
Ja. Und deshalb bin ich mal gespannt. Ich gehe auch aktuell davon aus, dass sie es nicht schaffen werden und am Ende auf Platz 9 landen.
Boah. Was macht man dann als BVB? Behält man Kovac, weil der ins Champions-League-Finale kommt? Den Fehler hatten sie ja dann gefühlt mit Terzic auch.
Ich weiß es nicht. Ich
Ganz
weiß es
schlimm.
nicht. Muss natürlich schon, es muss ein Umbruch stattfinden innerhalb der Mannschaft. Also von den Spielern. Und dann, ja, wir sind zu weit weg, um das Training und die Art und Weise von Niko Kovac, glaube ich, bewerten zu können. Aber der BVB bleibt ein spannendes Thema. Dustin, wir gehen kurz auf.
Auf in die Wettbasis Corner.
Diese Woche haben wir ein Deep Dive über den HSV. Den Host von Deep Dive, Quirin Stehr, haben wir heute zu Gast. Mit dem können wir schon mal
Ja.
kurz darüber quatschen. Da gerne beim Deep Dive reinschauen. Ja, er geht den Kader durch, die Aufstiegschancen, was hat sich verändert unter dem neuen Trainer. Das wird spannend für alle HSV-Fans, aber auch für Fans von anderen Aufstiegsaspiranten. Für das Deutschlandspiel gegen Italien haben wir haben wir
Na, ah, ich wusste, du versprichst dich.
Nello Di Martino zu Gast. Wir haben Guido Buchwald zu Gast und am Sonntag haben wir, meine ich, Giovanni Federico zu Gast, ne, für das Rückspiel in der Nations League.
Ja, also geballte Expertise, mehr geht gefühlt nicht. Plus, wir haben auch immer noch ein Gewinnspiel am Laufen. Geht da mal auf Insta, haben wir oben angepinnt. EM 2000, teamsigniertes Trikot der Deutschen, dieses geile Retro-Grüne. Und ich sage euch ganz ehrlich, da haben so wenige bisher mitgemacht. Jetzt müsst ihr wirklich mal reinschauen. Es läuft noch ein paar Tage bis Ende des Monats. Ihr müsst nicht viel dafür tun, außer eine Bewertung dalassen und einen Kommentar. Und dann noch schnell zwei Freunde markieren bei Insta. Und dann seid ihr voll mit dabei. Und es sind keine 10 Leute bisher, ja. Also nur mal, damit ihr seht, wie hoch die Chancen da sind.
Yes. Bevor wir zu Quirin kommen, Dustin. Länderspiel, Deutschland-Italien. Was erhoffst du dir? Schaust du es heute Abend?
Ich werde mir die zweite Halbzeit anschauen. Die erste werde ich nicht schaffen, weil ich selber noch Training habe. Aber die werde ich mir dann reinziehen. Und ich bin erstens mal auf die Aufstellung gespannt. Ich habe gerade eben mal so ein bisschen einen Blick reingeworfen, wer denn spielen soll. Da war sogar ein Adeyemi in der Startelf.
Nein!
Doch, bei Sofascore. Darf man ja gar nicht sagen. War tatsächlich predicted. Leroy Sané war auch in der Startelf predicted. Und da, also, schon interessant, glaube ich. Schlotterbeck, Rüdiger in der IV finde ich sehr geil. Ich glaube, das wird auch das Duo werden, was es dann am Ende...
Meinst du?
Ja.
Der Schlotterbeck verdrängt Tah?
Ja, ich glaube schon. Ich glaube auch Tah, der wird ja jetzt wechseln im Sommer. Bin ich gespannt, wo die Reise hingehen wird für ihn und ob er dann da auch so souverän weiterspielt.
Mhm. Ich finde, das ist schon ein Top-Innenverteidiger. Der bringt alles mit Tempo, fußballerische ja, Klasse, Zweikampfstärke.
Der Nagelsmann will diesen Linksfuß da haben.
Ja, das kann ich mir auch vorstellen. Aber ich glaube, Jonathan Tah wird sich überall in Fußball-Europa durchsetzen. Außer in der deutschen Nationalmannschaft.
So.
Ja, ich gehe von Joshua Kimmich und dann David Raum aus. Ich sag Pascal Groß ist gesetzt. Daneben könnte ich mir ja einen Spielertyp Andrich Goretzka vorstellen. Also das ist ja, worauf er setzt. Und dann über den Flügel Musiala, Sané. Wen haben wir noch zur Auswahl? Wir haben Under für die 10. Wir haben Leveling, der damals unter Nagelsmann ein sehr gutes Länderspieldebüt gegeben hat. Und vorne drin, Kleindienst oder Burkhardt, was sagst du?
Kleindienst, 100%.
Ich bin gespannt. Ich würde auch einen Kleindienst wählen, aber ich kann mir auch vorstellen, dass Burkhardt beginnt.
Warten wir mal ab. Ich bin auf jeden Fall mal gespannt, auch wie die Italiener sich präsentieren, weil da sind ja gefühlt so diese ganz großen Stars, die sind ja irgendwie nicht mehr so da, aber die Truppe hat sich ja schon gut gemacht in letzter Zeit.
Ja. Calafiori ist bei der EM zu einem kleinen Star geworden. Ansonsten hat man Tonali, der eine sehr gute Premier League-Saison spielt mittlerweile. Und ich glaube, das ist eine Einheit, die Italiener. Die kämpfen füreinander. Und das beginnt nicht mit Anpfiff, sondern davor.
Ja, bei der Hymne.
Bei der Hymne. Gut, kommen wir zu unserem heutigen Gast. Zu Gast ist heute der Quirin von Create Football, Datenexperte der Bundesliga und bekannt als Host von Deep Dive. Schön, dass du da bist, Quirin.
Freut mich, danke für die Einladung.
Wie geht's dir? Wo steckst du aktuell?
Jetzt stecke ich gerade in München, war bis gestern auch in Schottland tatsächlich. Ja, und begebe mich gleich nach der Aufnahme hier wieder in die nächste Deep Dive-Aufnahme.
Wer ist dran?
Heute sprechen wir über den HSV, sprechen ein bisschen über den neuen Trainer, Merlin Polzin, wie sich das da alles entwickelt nach Steffen Baumgart. Genau, wer die Schlüsselspieler sind, ob man den Aufstieg erreichen kann. Also, glaube ich, wieder eine ganz runde Folge.
Genau, da gerne reinschauen. Und ich schätze mal, die Tendenzen sind positiv beim HSV, aber wer da interessiert ist, gerne bei YouTube reinschauen. Quirin, du arbeitest oder bist Geschäftsführer von Create Football. Erklär mal den Hörern und Hörerinnen, was Create Football ist und was eure Aufgabe ist.
Ja, ich würde allen voran mal sagen, Gründer. Ich sehe mich immer so, diese Geschäftsführerrolle finde ich immer so ein bisschen komisch. Ich sage einfach, ich habe mit meinem Kumpel zusammen mit Mats Beckmann eine Firma gegründet. Ja, wir haben damit gestartet Anfang 2020 mit einem Podcast, also im Prinzip ähnliches Setup wie hier jetzt, wo wir einfach gesagt haben, wir wollen über internationalen Fußball sprechen, weil es sonst keiner tut, der für uns komplett zu kurz gekommen ist und wir uns selbst so einen Podcast gewünscht hätten. Den gab es nicht. Dann haben wir gesagt, okay, dann machen wir es einfach selbst, haben uns dann so ein bisschen reingefuchst in diese ganzen Free-Data-Tools, was es so gibt. WhoScore sagt vielleicht ein paar Leuten was oder SofaScore, um so ein bisschen eine Grundlage auch zu haben, wenn man dann über die Liga zum Beispiel sprechen will, wie auch immer. Dann hat es ganz gut Anklang gefunden, wir hatten da Bock dran und haben immer weitergemacht und haben dann auch so die ein oder andere Connection mal in den Fußball auch reingefunden. Mal mit einem Kommentator hier, mal mit jemandem, der selbst irgendwas mit Daten aufbaut, dann auch mit den ersten Leuten aus Clubs und haben festgestellt, okay, was, und da spreche ich jetzt ein bisschen schon aus dem Nähkästchen, was in den Clubs abläuft, was Scouting angeht, was Kaderplanung angeht, teils auch die Analyse angeht, das ist oft nicht so professionell, wie man sich das vielleicht vorstellen möchte als Fan, sondern da ist viel, viel Spielraum noch nach oben, den man gut ja, reizen kann. Und da haben wir gesagt, okay, wenn das andere geschafft haben, sich da reinzufuchsen, okay, dann probieren wir es halt auch. Wir haben ja gar nichts zu verlieren. So, da kam in der gleichen Zeit diese ganze Corona-Phase dazu. Ich hatte durch meinen alten Job komplett Kurzarbeit, ich hatte überhaupt nichts zu tun. Und Mats hatte gerade sein Sportmanagement-Studium fertiggestellt. Also der hatte im Prinzip auch so ein bisschen Vakuum und da hat es eigentlich ganz gut gepasst und dann so überlegt, okay, was könnten wir machen? Und haben dann so die ersten Dinge so ein bisschen entwickelt, wie man so ein Scouting-Report zum Beispiel von einem Spieler aufbauen kann, was da rein soll. Und für uns stand immer ganz klar oben drüber, und das ist immer noch unsere ganz klare Devise, wir wollen nicht einfach nur irgendwas liefern und ein bisschen zuarbeiten, sondern wir wollen zum einen einen gewissen Impact haben und zum anderen wirkliche Lösungen schaffen. Also vor allem dieses lösungsorientierte Arbeiten, das um die Ecke arbeiten, um die Ecke denken, sind für mich Sachen, die einfach viele Leute, glaube ich, nicht ganz so gut können, vielleicht auch nicht ganz so stark priorisieren. Ist für mich aber der alles, alles entscheidende Punkt, dass du immer versuchst, irgendeine Lösung zu schaffen, mit der dann weitergearbeitet werden kann, sonst ist deine ganze Arbeit eigentlich so ein bisschen, ja, nutzlos.
Ihr arbeitet mittlerweile ja für Vereine, Berateragenturen, ja natürlich für die Wettbasis mit Deep Dive. Gibt es da noch andere Kunden oder Menschen, Agenturen, die irgendwie auf eure Arbeit vertrauen?
Also allen voran sind es Clubs, mit denen wir arbeiten, also im Prinzip von Bundesliga bis runter in der Regionalliga in Deutschland, international. Eine Sache, die ich ganz spannend finde, die ist auch ja, öffentlich, über die kann man auch sprechen. Ich arbeite mit Alex Baumjohann, dem Sportdirektor in Sydney, ganz eng zusammen, was
Cool.
halt auch ja, ganz cool war, weil ich ihn schon kennengelernt habe, bevor er überhaupt diese Rolle eingenommen hat und wir seitdem halt total, total eng damit geworden sind. Ich mich da auch in den Markt reinfuchsen musste natürlich, in den australischen, wo man jetzt ja auch nicht so einen Zugang zu hat als Deutscher. Und so ist es halt immer wieder, gerade jetzt, wenn Deutsche dann auch im Ausland arbeiten, greifen die dann ganz gerne einfach drauf zurück, weil sie dann schlichtweg ja froh sind, einen Ansprechpartner zu haben. Und da hat sich jetzt auch unsere Firma so ein bisschen hinentwickelt, dass wir vor allem eben so als Consultant auftreten, und einfach dann ja beratend tätig sind in allen Feldern, die es einfach gibt. In so einem Club für einen Sportdirektor, das gleiche gilt auch für Trainer, wo ich auch ja mit Fabian Hürzeler damals gestartet habe, den in seiner ganzen St. Pauli-Zeit ganz eng begleitet habe. Sei es beim neuen Spieler finden, sei es Spielstil entwickeln, sei es bisschen auf den Gegner vorbereiten, den Gegner nachbereiten etc. Berater natürlich, wo man hilft, Spieler zu den richtigen Vereinen zu transferieren, neue Spieler in die Agentur reinzuholen, und natürlich dann das ganze Medienfeld, wo jetzt die Wettbasis mit reinfällt, aber da arbeiten wir auch mit dem Sky Transfer Update schon seit 4 Jahren jetzt mittlerweile zusammen, unterstützen die da regelmäßig mit Analysen, und ansonsten sind wir noch regelmäßig bei solchen Themen wie bei RTL, bei Euroleague Conference League dabei, unterstützen da die Kommentatoren mit so Info-Mäppchen, sage ich mal, mit Infoblättern. Und das Gleiche machen wir auch für Großturniere. Also sei es jetzt Herren-Großturniere, sei es Frauen-Großturniere, jetzt auch im Sommer wieder die Frauen-EM, wo wir auch auf jeden Fall wieder dabei sein werden. Sowas ist dann auch ja, sowas sind dann eher so projektbezogene Themen, aber dann hat man so einen kleinen Rundumblick, was wir so machen.
Ich fand das Thema mit Alexander Baumjohann spannend. Wenn du dich dann mit dem australischen Markt befasst und da natürlich jetzt Spieler entdeckst, die du vorher null auf dem Schirm hattest, anhand von Daten, wie gelingt es dir dann, diese Spieler anhand von den Daten richtig einzuordnen für stärkere Ligen, für die Bundesliga? Also ich denke da aber auch an den Alphonso Davies Transfer aus Kanada damals. Wie schafft man das als Datenexperte, diese Daten richtig einzuordnen?
Es ist eine Frage, die ich sehr oft gestellt bekomme. Und da, glaube ich, beißen sich auch im Fußball ganz viele Leute so ein bisschen die Zähne dran aus, wie kann ich die Ligen irgendwie vergleichbar machen. Weil du kannst es ja schlichtweg nicht einfach sagen, hier, die Bundesliga ist dreimal so gut wie die australische Liga. Das heißt, der Spieler braucht irgendwie so und so lang, bis er in die Liga reinfindet, oder er schafft es vielleicht auch gar nicht. Das ist ja alles immer auch spielerabhängig. Deswegen ist es auch total schwer, sowas zu analysieren. Und ich glaube, dass das auch einer der Gründe ist, warum viele Transfers auch floppen am Ende des Tages. Für mich geht es vielmehr darum, sind die Ligen irgendwie vergleichbar? Also es gibt ja Ligen, die sind zum Beispiel physischer, Ligen, die sind technisch stärker, Ligen, die sind ein bisschen schneller vom Fußball, Ligen, die sind ein bisschen langsamer. Und da kannst du natürlich auch die einzelnen Spieler anschauen. Du hast zum Beispiel die Serie A, was eher eine langsame Liga ist. Du hast die Premier League, was eine ziemlich schnelle Liga ist. Das heißt, ein Serie A-Spieler wird es grundsätzlich schwer haben, in der Premier League Fuß zu fassen. Aber es gibt natürlich auch in der Serie A-Spieler, die eher einen schnellen Fußball verkörpern, den einfach nur nicht so ausleben können in ihrer Liga. Das heißt, ich schaue stark drauf, was macht die Ligen aus, was macht auch den Fußball des Trainers aus und was macht den Spieler aus, also was ist der Spielstil des Spielers. Das heißt, für mich geht es gar nicht so drum, auf welchem Level ist der Spieler gerade, sondern was hat der für einen Spielstil, was verkörpert er, was hat er für Stärken, für Schwächen und passen die in sein neues Team. Weil ich bin stark davon überzeugt, wenn ein Spieler gewisse Fertigkeiten hat, die ein Team unbedingt braucht, dann wird er da auch auf jeden Fall helfen können und seine Qualität auch dementsprechend dann immer mit der Zeit so ein bisschen anpassen. Genau, und dann hast du das Thema natürlich noch, dass du grundsätzlich auch ja natürlich sehen kannst, wenn gewisse Werte vielleicht auf einem gewissen Punkt sind. Ich sage mal, das, was ich mal ganz spannend finde, ist zum Beispiel bei Flügelspielern. Du hast bei Flügelspielern den einen Teil der Flügelspieler, die gehen selten ins Dribbling, aber sind da recht erfolgreich, wenn sie ins Dribbling gehen. Und du hast Spieler, die gehen, also vor allem junge Spieler, die gehen sehr viel ins Dribbling, aber sind auch nicht besonders erfolgreich, also bleiben oft hängen. Meistens hast du diese zwei Typen. Und für mich ist immer ein ganz klarer Indikator für Talent bei einem Spieler, wenn er eine sehr hohe Quantität an Aktionen hat. Also wenn er sehr oft ins Dribbling geht, aber ein bisschen hängen bleibt noch, dann kannst du die Qualität eher erhöhen, als dass du das Risiko des Spielers ins 1 gegen 1 zu gehen erhöhen kannst. Weil wenn ein Spieler sich einfach schlichtweg nicht traut, ins 1 gegen 1 zu gehen, dann wirst du ihn auch nicht zu einem richtig risikoreichen Dribbler machen. Das ist deutlich schwieriger, wie dass du bei dem Spieler einfach über die Erfahrung, über mehr Spiele, vielleicht auch über mehr Physis, dann einfach diese Dribbling-Qualität erhöhst. Ich hoffe, das macht Sinn, ich hoffe, es ist verständlich, aber doch, so aus der Perspektive gehe ich es meistens an.
Ja, für uns beiden Trainer, Füchse, Dustin und mich, macht das auf jeden Fall Sinn, kann ich definitiv nachvollziehen.
Klar.
Und, oder?
Ja, auf jeden Fall. Quirin, wer war denn jetzt so der größte Name, den du bisher so ein bisschen eingetütet hast für den Verein?
Boah, schwierig zu sagen. Ich darf mich jetzt natürlich auch nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, dass ich hier irgendwelche Sachen preisgibt, die ich nicht darf. Aber ich sage mal so, es gab schon ein paar große Namen bei ein paar großen Agenturen, wo ich so transfertechnisch, vertragsverlängerungstechnisch in den letzten 2-3 Jahren mit dabei war. Jetzt natürlich nicht alleine gemacht, aber auf jeden Fall unterstützt habe. Sei es jetzt so ein Havertz-Transfer zu Arsenal zum Beispiel, wo ich mit dabei war. Sowas sind natürlich dann schon auch coole Sachen, aber ist immer noch natürlich voll am Anfang. Zum einen die Firma und zum anderen geht es für mich auch gar nicht darum, dann immer nur die großen Namen zu transferieren, sondern ich finde es dann eher cooler, wenn du bei so kleineren Transfers bei Spielern dabei bist, die einfach einen extrem hohen Impact haben auf einen gewissen Verein. Und wenn es jetzt zum Beispiel so ein Douglas Costa ist, der nach Sydney gewechselt ist, dann ist natürlich auch cool. Aber ich finde es sogar noch cooler, wenn du so einen Spieler entdeckst, den man jetzt nicht so richtig auf dem Schirm hatte, der macht es dann sehr gut bei einem Verein und dann kann der wieder weiterverkauft werden.
Ja.
Hast du einen Hot Take für uns, wer so aktuell so unterm Radar schwimmt, der aber noch groß rauskommen wird?
Ich habe einen Hot Take.
Bei welchem Verein spielt der?
In Argentinien spielt er, den habe ich vor kurzem auch live gesehen.
Okay.
Alvaro Montoro von Vélez Sarsfield. Ich hoffe, in dem Podcast hören nicht allzu viele Leute, damit der Junge immer noch schön unterm Radar bleibt. Aber das ist für mich der nächste Weltklasse-Spieler. Also das ist vom Spielstil her sehr, sehr nahe schon an den Florian Wirtz dran. Und ich sage, wenn ich der FC Bayern wäre, dann musst du für den Spieler eigentlich gehen jetzt im Sommer.
Das ist krass. Heute ist der 20. März 2025. Wir klippen das raus, wenn er in zwei Jahren bei Argentinien neben Messi dann noch aufspielt.
Also der Junge ist wirklich unglaublich. Dem fehlt so ein bisschen die Scorer-Ausbeute, gerade weil Vélez Sarsfield einfach komplett am Boden liegt, obwohl die letztes Jahr noch Meister waren, aber die zerreißen überhaupt nichts. Die haben in den ersten 7 oder 8 Spielen der Saison kein einziges Tor gemacht. Das ist natürlich dann für einen Flügelspieler, einen sehr jungen Flügelspieler wie ihn, jetzt auch nicht besonders förderlich, wenn die Stürmer ihre Tore auch nicht machen. Aber ich habe den 3-mal live gesehen, als ich in Argentinien war, jetzt vor einem Monat. Ich habe seine Daten gesehen. Also gibt wenige Spieler, wo ich sofort so überzeugt war von seinem Talent, von seinem Potenzial. Also von dem erwarte ich nur noch ganz große Dinge. Alvaro und Montoro.
Okay, zum Thema Scouting hätte ich noch eine Frage. Und zwar, führen Daten nicht auch dazu, dass sich dann viele Vereine auf die gleichen Spieler stürzen? Oder ist es dann schon so, dass ein durchschnittlicher Bundesligist dann auch erkennt, boah, von dem Spieler sind die Daten so gut, da haben wir keine Chance, da gehen wir nicht ran. Weil ich habe auch einen Kumpel, der scoutet in der zweiten Liga. Und wenn der mir erzählt, der ist bei Barcelona in der U19, aber da sind da nicht alle Vereine und schauen sich dann die Daten von den Spielern an?
Ja, auf jeden Fall. Für mich geht es mehr darum, erstmal herauszufinden, was der Verein genau braucht. Und dann dementsprechend spezifisch auch Spieler zu suchen. Plus eben mit den Datentools, die man hat. Und da würde ich sagen, dass ich auf die besten Zugriff habe, die es gibt auf dem Markt. Dass du da so tief reingehen kannst, wie es auch nicht so viele Leute machen. Plus eben dieses Spezifische. Plus dann die Fantasie zu haben, wie ein Spieler auch in ein Team reinpassen kann. Wie er mit den Spielern, die schon im Team sind, auch harmonieren kann. Ich meine, am Ende des Tages ist es klar, wenn ein Spieler gut ist, dann ist er gut. Also wir brauchen jetzt nicht drüber sprechen, ob ein Florian Wirtz ein guter Spieler ist oder ein schlechter Spieler, ob der gute Daten hat oder schlechte Daten hat. Aber es ist ja trotzdem immer noch die Frage, wenn ich jetzt Man City bin, sollte ich ihn holen oder sollte ich vielleicht lieber einen anderen holen? Versuche ich lieber irgendwie einen Musiala rauszubekommen oder versuche ich lieber einen Wirtz rauszubekommen? Das ist ja eher der Punkt, dass du die Entscheidungsfindung besser gestaltest und nicht unbedingt das Spieler finden, weil die guten Spieler, ist kein Geheimnis. Also so einen richtigen Rohdiamanten zu finden, den noch niemand auf dem Schirm hat, und da denke ich, dass ein Montoro einer sein könnte, der noch so ein bisschen unter dem Radar läuft, weil ihm die Scorerwerte fehlen, weil er noch nicht viel gespielt hat. Aber auch den werden jetzt schon Leute kennen. Da geht es nicht darum, irgendwas auszugraben, was sonst noch niemand anderes gesehen hat, weil das gibt es mittlerweile eh nicht mehr. Besonders die Leute aus den Ligen, die kennen die guten Spieler sowieso. Vielleicht ist der Spieler dann in anderen Ländern noch nicht so bekannt, aber es geht, wie gesagt, mehr darum, dann am Ende aus den 10, 15 Spielern, die wirklich gute Daten haben, wo du das Gefühl hast, die passen zu mir, dann den einen halt zu finden, wo ich sage, boah, da passt wirklich alles, den wollen wir holen. Und wenn er Downsides hat, wir kennen die Downsides, wir können die Downsides ein bisschen ausgleichen und wir können mit den Downsides irgendwie auch leben, weil die vielleicht gar nicht so dramatisch sind, weil darum geht es ja auch oft, dass die wenigsten Vereine sich den perfekten Spieler raussuchen können, sondern du musst eigentlich bei den meisten Vereinen ja mit Spielern leben, die auch irgendwelche Sachen haben, die nicht so positiv sind. Und das ist ja auch ein Punkt, wonach du gewichten kannst. Also du kannst ja mal in ganz verschiedene Richtungen gewichten, was dir wichtig ist. Und dementsprechend, ja, du hast die gleichen Spieler vielleicht auf dem Radar, aber am Ende des Tages hast du trotzdem immer genug Auswahl, um dann Spieler zu finden, die dann nochmal spezifisch zu deinem Verein nochmal besser passen.
Okay. Ja, ich hätte jetzt noch einige Fragen, aber ich weiß...
Eine darfst du noch stellen.
Eine darf ich noch stellen. Wir sind da jetzt.
Das war aber wann anders nochmal eine zweite Episode.
Sehr gerne. Wir sind beim Thema Daten ja viel, oder es ging in den letzten Jahren dann ganz viel ums Thema Scouting. Ich glaube, ihr seid dann natürlich ein Vorreiter, der die Daten nach und nach auch nutzt, hast du eben gesagt, in der Spielvorbereitung. Meinst du, dass die künstliche Intelligenz in einigen Jahren auch taktische Entscheidungen noch stärker beeinflusst? Dass dann Pep Guardiola auf einmal mit künstlicher Intelligenz seine Taktik für ein Champions League-Halbfinale wählt? Oder meinst du, dass das so schnell nicht kommen wird, weil die Trainer natürlich auch häufig ein großes Ego haben und dann meinen, sie würden die besten Entscheidungen treffen?
Ja, Ego ist ein großer Punkt. Ich muss auch sagen, auch wenn ich natürlich sowas wie ChatGPT und so, ich finde es schon beeindruckend, was damit möglich ist. Man kann natürlich jetzt auch nicht absehen, wo sich das in den nächsten Jahren hinentwickelt. Das wird wahrscheinlich schon extrem groß werden, aber am Ende des Tages wird es immer so sein und das wird auch die nächsten Jahre und solange wir leben, mit Sicherheit auch so sein, dass du immer noch eher auf das vertraust, was du selbst irgendwie dir angeschaut hast, was du selbst analysiert hast, weil auch hier ist ja wieder so auf ChatGPT mit den gleichen Prompts und so, da kommt ja auch jeder wieder auf die gleichen Antworten und da kannst du ja genauso wieder mit einer anderen ChatGPT-Anfrage genau darauf dann eben auch kontern. Deswegen glaube ich, und das ist auch mein ganz großer Take, warum ich meine Firma auch so aufziehe, dass es vor allem auf einer persönlichen Ebene läuft, weil nur so geht es in meiner Meinung nach. Wenn du manuell arbeitest und wenn du persönlich und eng am Kunden dran bist, am Sportdirektor, am Trainer, wie auch immer, nur so kannst du wirklich einen gewissen Impact erzeugen, weil auch jetzt gibt es ja schon, das gab es schon vor 2, 3, 4 Jahren, vielleicht nicht unbedingt mit künstlicher Intelligenz, was es jetzt auch mittlerweile bei Datentools so ein bisschen schon gibt, aber Algorithmen ist also ein bisschen für mich der Vorreiter von künstlicher Intelligenz gewesen, dass du sagst, ich schmeiß gewisse Dinge rein, um dann zum Beispiel herauszufinden, wie hoch ist das Potenzial von einem Spieler. Und ich bin der Meinung, im Fußball geht es um zu viel Geld, als dass ich mich jetzt als Verein darauf verlassen würde, was mir eine künstliche Intelligenz sagt, ohne es dann selbst nochmal abzuprüfen, selbst nochmal auch ein bisschen abzuändern. Dass gewisse Teile übernommen werden, kann ich mir schon vorstellen. Zum Beispiel auch in der Trainingsvorbereitung kann ich mir das wirklich gut vorstellen, dass du da einfach dann ja noch kreativer sein kannst, um gewisse Problemstellen vielleicht über Trainingsinhalte zu beheben. Aber gerade wenn es darum geht, einen Spieler zu verpflichten, wenn es darum geht, dich auf ein wichtiges Spiel vorzubereiten, glaube ich, dass die persönliche Erfahrung, die manuelle Arbeit da immer noch an erster Stelle stehen wird.
Top, danke. Sehe ich auch so. Ich glaube, die
sonst sind wir auch alle arbeitslos, also muss ich ja eben so sagen.
Leider war. Ja, das stimmt. Gut. Reist du am Wochenende nochmal rum in der Bundes... es ist ja Länderspielpause. Nee,
Gott sei Dank Länderspielpause. Ist mal so ein kleiner Pausemoment auch für mich.
Tut auch mal gut. Mal durchatmen.
So ist es.
Dann danken wir dir. Wünschen dir viel Spaß bei der HSV-Aufnahme gleich.
Dankeschön.
Und ja, würden uns freuen, wenn wir dich hier nochmal hören in einigen Wochen.
Machen wir, Jungs. Immer gerne.
Danke, Quirin. Und ciao.
Bitteschön. Ciao, ciao.
Danke, ciao.
Puh, Dustin. Daten sind schon ein wirklich cooles Thema, auch im Fußball. Da müssen wir Quirin wirklich nochmal einladen. Ich hätte noch einige Fragen gehabt. Gerade auch zu deinem Lieblingsspieler. Thomas Müller.
Ja.
Wie man solche Spieler in Daten packen kann, weißt du, wo so die Datenanalyse an ihre Grenzen stößt. Und wie, was er sich vielleicht für Daten wünschen würde, dass es die noch gäbe.
Ja, finde ich interessant. Also Quirin, schreibt es auch gerne mal in die Kommentare. Fand ich auch ein sehr interessanter Gast. Der hat auch, folgt ihm auch gerne mal bei Instagram. Einfach unter Create Football gucken oder gibt Quirin ein bei der Wettbasis, da findet ihr ihn sofort. Der reist wirklich, ich will nicht sagen täglich, aber so alle 2, 3 Tage ist der Mann im Stadion und testet gefühlt das beste Stadionessen. Was der da immer postet, Egal aus welchem Stadion, der hat immer einen anderen Snack. Das sieht leider auch immer geil aus. Also da lohnt sich tatsächlich ein Follow, wenn man so ein bisschen so Stadionromantik und von aller Welt mal was sehen will. Das lohnt sich wirklich.
Ja, Quirin. Gut. Und ich hätte ihn auch noch mal gerne gefragt, was für unsichtbare Helden es so in der Bundesliga gibt. Ich finde diese unauffälligen Spieler zum Teil, die laufen unterm Radar, aber die Daten beweisen es dann natürlich, wie wichtig die sind wirklich. Mann, wir müssen den noch mal einladen.
Machen wir. Zeit hat er ja eh immer für uns, hat er gesagt, da nageln wir ihn jetzt drauf fest.
Ja, das stimmt. Ja, du hast eben schon gesagt, wollte Made nach dem Spiel, ich würde den auch gerne in der Nationalmannschaft sehen, das denn.
Ja, ey, der ist doch schon.
Ach, ey, wie gut spielt der? Und überleg dir mal, der in Verbindung mit Musiala wird. Wir sind nicht aufzuhalten, 2026.
Die legen sich, ich sag, da wird keiner schießen, die werden sich immer weiter die Bälle querlegen.
Das ist das Problem.
Der wollte eher so der Chancenkreierer, auch wenn er viel trifft, aber. Ich sag, die werden dann nur rumdribbeln und alle vorführen.
Ja, das stimmt. Thomas Tuchel hat seinen ersten Kader nominiert. Mit ein paar Überraschungen. Hast du mal reingeschaut?
Ja, Dan Byrne ist dabei.
Dan Byrne ist dabei, richtig.
Der lange Riese.
Lange Schlacks. Hat so, ich glaube, hat ein paar Debütanten nominiert. Er hat einen Zweitliga-Keeper nominiert mit Trafford, der noch keinen Länderspiel hat. Ne? Bitte?
Anstelle von Damen.
Anstelle von Damen. Aber ich glaube, Burnley hat eine noch bessere Abwehr als Augsburg. Wirklich. Hast du mal die Gegentore gesehen von denen?
Ja, das ist ja die zweite Liga.
Ja, wird bei Augsburg auch keinem auffallen, oder?
Ja. Hast du jetzt gesagt, ich enthalte mich da hier noch Augsburg-Fans zu, Luis. Finde ich nicht gut.
Jordan Henderson ist nominiert. Hast du das gesehen, das denn?
Ja, wurde mal wieder Zeit jetzt.
Ja, die Karriere hat er sich ja zum Teil quasi selber.
Ja, die hat er sich nur selber kaputt gemacht.
Kaputt gemacht, sonst wäre er ja wahrscheinlich dabei geblieben. Aber dass Tuchel den jetzt nominiert, spannend. Dan Byrne.
War er nicht sogar Kapitän?
Der Nationalmannschaft?
Ja.
Ja.
Ja, krass. Bin ich mal gespannt. Aber ich denke, Kane wird's bleiben.
Ja, denke ich auch.
Da macht er sich keine Baustelle auf.
Weißt du, wie alt Dan Byrne ist?
30.
32. Wird dies Jahr 33 im Mai.
Krass.
Schaut also wirklich nur auf die Leistung und auch nicht auf eine langfristige Perspektive, Thomas Tuchel.
Ist ja eigentlich auch richtig, wenn man mal bedenkt, man hat zwar jetzt schon deutlich mehr Länderspiele, aber also mehr als 10 im Jahr sind das doch nicht, oder? So, und dann brauchst du für diese 8 bis 10 Spiele brauchst du einfach die Besten und die Qualität. Also eine Nationalmannschaft ist ja nicht dafür da, um irgendwen zu entwickeln, oder sehe ich das falsch? Ich finde, da sollten einfach die 11 Besten immer spielen. Wenn du da gerade dazugehörst, dann bist du dabei und wenn nicht, dann bist du raus.
Ja. Ja. Muss natürlich schon eine Mannschaft finden, die zueinander passt, auch in der Kabine. Und ich glaube, da brauchst du auch gewisse...
Da brauchst du auch einen tanzenden Dan Byrne.
Hast du ja, und ich glaube, der ist wirklich geil für so eine Truppe, gerade bei einer EM, oder?
Ja, 100%. Ich sag aber auch, dass der spielen könnte. Also ich finde den nicht schlecht.
Ja, vor allem für Standards, für die letzten 2 Minuten.
Ja, da vor allem. Sowohl defensiv als auch offensiv.
Was sagst du, macht Thomas Tuchel aus England?
Ich sag, Top 4 werden sie wieder kommen.
Top 4 bei der WM?
Ja, 100%.
Boah, 100%?
Ja, klar. Die haben das doch so oder so jetzt fast immer geschafft.
Ja, aber eine WM?
Ja,
trotzdem. Da brauchst du England, so viel Spielglück.
England wird für mich zum Top-Favoriten gehören. Also England, okay. Frankreich, Deutschland und dann hast du Brasilien?
Mhm.
Ja, da haben wir doch die 4. Das ist das Halbfinale.
Ja, top. Haben wir. England spielt am Freitag gegen Albanien. Und wir haben uns da einen Tipp von Marcel's beidfüßig Video rausgesucht. Halbzeitendstand 1 und unter 5,5 Tore.
Ja, das letzte Albanien-Spiel.
1,78er Quote.
Ja. Im Stadion. Albanien gegen Italien. Bei der EM mit dir zusammen. Du hast mein Bier noch umgeschüttet, ich erinnere mich. Weil das schnellste EM-Tor der EM-Geschichte gefallen ist.
Yes.
Das da unterzutippen ist natürlich dann mutig von Marcel, würde ich mal sagen.
Das letzte Albanien-Spiel, das ich gesehen habe, war bei der EM mit einer Person, die ich über alles liebe. Meine Freundin, weil ich war danach noch bei Albanien gegen Spanien.
Ja, du bist Albanien-Fan geworden, ne?
Hast richtig.
Hast du ja so ein Mützchen geholt?
Hatte ich an.
Geil.
Die Türkei trifft auf Ungarn. Hier haben wir den Tipp, beide treffen für eine 2,05er-Quote.
Ja.
Ich glaube, gerade die Türken, da geht es ja schon auch oft ab in so einem Spiel, hin und her, hin und her.
Um 18 Uhr auch heute schon, ne? Wir nehmen Donnerstag auf, 18 Uhr spielen sie schon.
Genau, die spielen um 18 Uhr, da muss man früh sein. Dann haben wir ein Topspiel um 20.45 Uhr mit Niederlande versus Spanien. Und da muss ich sagen, das hätte ich gerne auch morgen mehr angeschaut. Weil heute werde ich 90 Minuten Deutschland schauen. Aber Holland gegen Spanien, das ist schon top.
Ja, ist schon geil. Da habe ich tatsächlich, auch wenn er aktuell nicht in der Startelf steht, laut der Prediction hier, auch einen Torschützentipp dabei.
Du hast mir einen spannenden Fakt erzählt gestern, als wir uns gesehen haben.
Genau den habe ich dabei.
Ja? Ich höre dir zu. Dann teil den mal bitte.
Sollen wir in die Torschützentipps reingehen?
Komm, wir gehen in die Torschützentipps.
Torschützentipps.
Gut, machen wir's. Also, dann fangen wir mit dem auch direkt an. Der ist wieder nominiert, der hat in Brasilien bei den Corinthians, hat er geliefert, nachdem er lange, lange keinen Verein hatte, sich in Dubai fit gehalten hat. Wir reden von Memphis Depay. Die Niederländer, die spielen zu Hause gegen Spanien, wie wir es gerade schon gesagt haben, und dem fehlen nur noch 4 Tore. Dann ist der Rekordtorschütze der Niederlanden.
Mhm.
Also da ist aktuell Robin van Persie auf der 1, aber dass Depay so nah dran ist, hätte ich nicht gedacht. Und das deshalb glaube ich, so ein Rekord, der spornt nochmal an, und 4 Tore, die wird er dann auch in den nächsten 2 Jahren machen müssen, weil ich sage, ab dann, 2-3 Jahre, dann ist er nicht mehr dabei. Dann fängt er lieber mal für uns alle dann heute an und drückt für eine 3,5 Quote ein Türchen.
Ja.
Dann machen wir weiter. Wir kommen zu dem bekanntesten Fußballer der Welt bei Instagram.
Boah, der weiß ich gerade nicht. Achso, Cristiano Ronaldo.
Cristiano Ronaldo. Wenn Krisch wieder auf europäischer Bühne zaubern kann, dann hat er meistens nochmal mehr Bock. Die spielen jetzt in Dänemark.
Mhm.
Sind aber, Portugal ist mit einer 2,25er Quote sogar favorisiert und Ronaldo ist predicted im Sturm. Bei Portugal, wenn ich mir die Elf anschaue, da wird, also ich weiß nicht, wie das besser werden soll. Portugal könnte man theoretisch sogar auch noch dazu zählen zu den Favoriten bei der nächsten WM. Wenn Ronaldo dann auch noch dabei ist, boah, dann ist er wie alt, Luis?
Boah, wie alt ist er dann?
41.
41.
Das wäre schon ein Ding. Ja, auf jeden Fall bei Al-Nassr knipst er immer weiter im Moment. Er wird es, denke ich mal, auch gegen Dänemark machen. Und da seid ihr für eine 2,37er Quote mit dabei.
Ja.
Und dann haben wir einen meiner Lieblingsstürmer, was so Torschützentipps angeht, weil der irgendwie bei den Buchmachern unterm Radar steht. Wir reden von einem Griechen, die zu Hause gegen Schottland spielen. Wir reden von Pavlidis.
Mhm.
Dem Stürmer von Benfica Lissabon.
Quote?
3,0.
3,0.
Also die Griechen sind so oder so favorisiert. Zocken übrigens mit Mafropanos und Koulierakis, ehemals und aktuell Bundesliga in der Innenverteidigung.
Ja.
Ja, und Pavlidis ist die klare 9 bei den Griechen und hat eine Dreierquote. Also ich glaube, auch wenn die Schotten natürlich dafür bekannt sind, Beton anrühren zu wollen. Die Schotten dicht zu machen. Glaube ich, Pavlidis wird knipsen und damit haben wir meine 3 Torschützentipps, Luis.
Danke dir. Pavlidis, Dustin, habe ich gegen gespielt, wusstest du es?
Nee.
Ja, habe ich gegen gespielt, war in der U19 vom VfR Bochum.
Den könnten die Bochumer jetzt mehr als nur gut gebrauchen.
Könnten die gebrauchen, oder? Und ja, wir haben auswärts beim VfL Bochum 3-2 gewonnen in Unterzahl. Und schätz mal, wer in dem Spiel getroffen hat.
Ja, du wahrscheinlich, wenn du so fragst.
Ja, und schätz mal, wer nicht getroffen hat.
Pavlidis, und damit haben wir die ewige Goat-Debatte geklärt.
Damit Luis haben wir die Goat.
Größer als Pavlidis.
So nämlich, ja. Pavlidis ausgewechselt, 56. Minute übrigens. Da haben wir 2-1 ja geführt.
Dann hast du komplett ausgeschaltet. Ich habe nichts anderes erwartet von dir.
Ja, dass er so durch die Decke geht, hätte ich nicht gedacht. Aber ganz ehrlich, gegen Schottland zu spielen, gar nicht mal so geil, oder?
Nee, also, ich würde da nicht tauschen wollen an deiner Stelle.
So nämlich. Als du deine Torschützentipps vorgelesen hast, beziehungsweise mit uns geteilt hast, habe ich mir den Kader angeschaut von meinem großen WM-Favoriten 2026 neben Deutschland. Und das sind die?
Spanier.
Spanier. Ja, und die sind noch mal besser geworden.
Viel zu viele bei einer WM, ne?
Und die sind noch mal besser geworden, Dustin. Weißt du, woran ich das festmache?
Nee, aber du wirst mir jetzt erzählen.
Ich werde es dir jetzt erzählen. Die haben 2 Spieler nominiert, die noch kein Länderspiel gemacht haben. Beide spielen eine überragende Saison. Der eine ist Asensio von Real Madrid, Innenverteidiger.
Ja, haben wir schon mal drüber geredet.
Genau. Hier. Und der andere ist Dean Huijsen von, wo spielt er? Bournemouth. Kennst du
ja,
den?
Der ist richtig gehypt im Moment, ne? Das soll wohl auch einer für die Bayern sein, habe
genau,
ich gelesen.
Genau, deshalb habe ich mir gedacht, dass du ihn kennst. Ich finde, man hat irgendwie immer gedacht, der wäre Däne oder irgendwie sowas.
Ja, wegen dem Namen, ne?
Ja. Ich hatte dann die Tage gelesen, er wurde für Spanien, ich glaube sogar nachnominiert. Ist 19 Jahre alt, 1,97. Was erwartet uns denn da für eine spanische Truppe? Und dann habe ich gedacht, was mir da fehlt, das Einzige, was mir fehlt, ist ein Top-Mittelstürmer bei Spanien.
Ja, jetzt wird Morata zuhören und sich denken, dein Ernst? So, weil er hat ja auch eine ordentliche EM gespielt, aber der wird immer gehatet irgendwie, ne?
Ja, du hast es ja gesagt, ordentliche. Mir fehlt ein Top-Mittelstürmer. Und dann gucke ich mir den Kader an, Dustin.
Weißt du, wer das könnte?
Nee.
Mikel Merino.
Ja, spielt bei Arsenal auf 9, das stimmt, aber...
Ja, ist also, findest du das jetzt so verkehrt?
Ja, ist mir zu langsam. Ich nenne ihn dir. Der Neuner, Samu Agehova. Sagt er dir da was?
Der sagt mir tatsächlich gar nichts, bin ich ehrlich.
Marktwert 50 Millionen. 20 Jahre jung. Spielt beim FC Porto, hat da diese Saison schon 14 Tore geschossen, 1,93 groß. Der wird's. Also das Profil, das ist genau das Profil, das die brauchen.
Da bin ich aber sehr gespannt. Vor allem bin ich auch sehr gespannt, wo er dann nach der Saison jetzt hinwechseln wird.
Ich habe ihn kein. Ich glaube, der ist vor der Saison erst von Atletico nach Porto gewechselt.
Das heißt, Atletico gibt den ab.
Ja.
Boah.
Haben den für 15 Millionen verkauft und hatten den vorher für 200.000 aus Alaves geholt.
Auch oh, nicht schlecht.
Ja. Und ich habe ihn kaum spielen sehen. Vielleicht mal in der Champions League unbewusst. Aber den werde ich jetzt verfolgen, weil ich sage, der wird's.
Glaubst du, Morata wird dann, ähnlich wie er es im Moment im Verein muss, weil Osimhen vor ihm spielt, auch auf die 10 gehen bei Spanien oder wird komplett raus sein?
Der wird, vielleicht wird er kurzfristig sogar auch noch spielen. Ich glaube, der ist sogar Kapitän der Truppe.
Ja,
ist wahrscheinlich auch wichtig. Der ist ja auch gut, aber wird natürlich auch nicht jünger. Und boah, ich glaube, dass er nach und nach immer weniger Spielzeit bekommt und dann vielleicht bei der WM noch Edeljoker ist, wenn sie ein Tor brauchen und Energie brauchen. Und dann braucht es einen neuen Mittelstürmer bei Spanien.
Ja, dann bin ich aber jetzt erstmal heute gespannt auf Spanier, der 2,30er Quote gerecht wird in den Niederlanden.
Genau. Zum Abschluss schauen wir noch einmal aufs Deutschlandspiel und wählen da die Tipps, die im Beidfüßig-Video, beziehungsweise nennen euch zwei von drei Tipps aus dem Beidfüßig-Video. Einmal X2, Deutschland verliert nicht in Italien, ist eine 1,5er-Quote und über 2,5 Tore, dafür gibt es eine 2,10er-Quote und ja, ich kann mir vorstellen, dass die Deutschen da heute mal richtig einen auffahren. Die haben sich lange nicht gesehen als Nationalmannschaft, haben alle Bock, was man so mitbekommt. Und den dritten Tipp, das ist ein Torschützentipp, den gibt es im YouTube-Video. Und ich habe da, bei dem habe ich auch ein gutes Gefühl.
Ja, da bin ich aber mal sehr gespannt.
Gut, Dustin, dann wünsche ich dir weiter erfolgreichen Tag, ein gutes Training heute Abend, eine spannende zweite Hälfte mit vielen Toren.
Vielen Dank, Dustin, sage ich schon. Vielen Dank, Luis. Ich verabschiede mich aber mit einem Begriff aus dem Wettuniversum. Den hatten wir nämlich heute noch nicht, Luis. Den hätten wir beinahe natürlich vergessen.
Und das ist?
Das ist die Fantasy-Wette.
Okay.
Ja, gab es früher in Deutschland, ist heute dort nicht mehr erlaubt. Aber wir haben ja auch Zuhörer und ZuhörerInnen aus der Schweiz, Österreich, da kann man es noch machen. Hierunter versteht man das Wetten auf Duelle zweier Teams, die es eigentlich gar nicht gibt. Wirst du schon hellhörig, ne?
Da höre ich aber mal genau hin.
Zum Beispiel gab es da früher oder gibt es dann teilweise auch immer noch an einem Ligawochenende die Begegnung Chelsea gegen Köln.
Boah, das ist ja mal richtig nice. Und dann geht es um die Tore.
Beide Vereine spielen in den jeweiligen eigenen Ligen dann gegen den Ligakonkurrenten. Die geschossenen Tore von Chelsea und Köln werden dann als Grundlage genommen, als hätten die Vereine sozusagen gegeneinander gespielt. Konkret wettet man also darauf, welcher dieser beiden Clubs im eigenen Ligaspiel dann mehr Tore schießt.
Hammer.
Ist eigentlich ganz geil, ne?
Ist richtig geil.
Ja, das ist... War die Fantasy-Wette in Deutschland, wurde verboten, ist die Fantasy-Wette, die es aber in anderen Ländern noch gibt.
Ja. Das klingt mal richtig gut.
Ja, fand ich nämlich irgendwie ganz geil, so einfach auf Chelsea gegen Köln oder so zu wetten. Dabei zocken die gar nicht gegeneinander. Da kann man auch irgendwie nochmal mit Statistiken, je nachdem, welche Gegner die einen da gerade haben und so.
Da müssen wir den Quirin wirklich nochmal einladen.
Da gewinnst du... Wenn du auf Köln gehst, gewinnst du, weil Köln 4-3 verliert, Chelsea aber 2-1 gewinnt. Und du gewinnst mit einem Tipp auf Köln.
Richtig.
Ja, schon lustig. So, dann war's das doch jetzt, Luis.
Ja, das war's. Danke, Dustin.
Wir verabschieden uns
mit einem dreifachen
Länderspiel, Wochenende und in die Wochen danach.
Machen wir. Pass auf dich auf. Ciao, ciao.
Nur auf dich. Ciao, ciao.
Sportwetten sind ab 18 und nicht für Minderjährige bestimmt. Die Quoten können sich ändern. Wetten können zwar Spaß, aber auch süchtig machen. Wenn du Hilfe benötigen solltest, kontaktiere den Wettbasis-Support per E-Mail oder besuche buwei.de für erste Hilfsangebote.